Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sind im Herbst der Reformen angekommen. Zumindest wird uns das so in den Medien immer wieder angekündigt. Was draus wird, ist das andere. Aber wir merken es um uns herum, es verändern sich viele Dinge. Und in jedem Herbst kommen wieder ganz neue Dinge, wo sich verändern. Wir sehen es an der Natur äußerlich, auch in manchen unserer Lebens verändern sich. Meine jüngste Tochter ist jetzt gerade vor 3 Wochen in den Kindergarten gekommen und dann verändern sich so die Reformen, die sich dann zu Hause so vonstatten gehen. Und letzte Woche habe ich mit meinem Schwiegervater gesprochen, der Ende des Jahres jetzt klar ist, dass er in Ruhestand geht. Und auch da so die Frage, was kommt an Reform? Und für ihn war das so ganz stark, dass er sich darauf freut und geplant hat, was jetzt alles für ihn ansteht. Meine Schwiegermutter ist noch nicht ganz so begeistert davon, von der Reform, die auf sie zugeht. Aber das müssen die in ihrer Ehe klären. Wie gehst du mit Veränderungen um? Mit Reformen, mit Dingen, die sich ganz neu irgendwie zusammensetzen? Es gibt ja so Typen, die sagen, endlich was Neues. Und ich will nicht immer alles den gleichen Trott nehmen, sondern sagen, ich will ganz viele neue Veränderungen und so als Abenteuer lustig zu sein und sagen, ja, endlich kann ich was anpacken. So, je länger, je mehr habe ich den Eindruck, dass es diese Typen zwar gibt, aber dass sie eher der Minderheit entsprechen. Ganz viele, dazu gehöre ich auch, sind dann doch irgendwie so, dass man ganz froh ist, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Und wenn man doch mehr oder weniger weiß, was mich erwartet und ich die Dinge so zumindest gefühlt einigermaßen im Griff habe. Vor allem, weil nicht alle Veränderungen sind klar, ob sie gut werden. Nicht immer ist schon klar, wie jetzt nach 6 Bundesligaspieltagen, wer nächsten Sommer Bundesligameister sein wird. Viele Veränderungen sind immer die Frage, was kommt? Wird es gut ausgehen? Oder wird es mich aus der Bahn kegeln? Wie gehe ich um mit Neuanfängen, mit Wechseln, mit Ab- und Aufbrüchen? Kann ich mich darauf vorbereiten? In der Heiligen Schrift, Gottes Wort, geht es immer wieder um solche Veränderungen. Und dass Gott derjenige ist, wir haben es eben auch im Wochenspruch gehört, der uns darauf vorbereitet und sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn. Und wir dürfen darauf vertrauen, Gottes Wort gibt uns den Weg und zeigt uns den Weg, wie wir mit Veränderungen umgehen in diesem Leben, in unserem Leben, was ein festes Fundament ist. Und Gottes Wort möchte uns ein Fundament geben, damit wir aufbrechen können, voller Zuversicht, voller Hoffnung. Auch und gerade in ungewissen Zeiten. Das Volk Gottes steht östlich des Jordans, im heutigen Jordanien. Das Volk Gottes hat 40 Jahre Wüstenwander hinter sich, eine Strafwanderung. Und nur die ganz Alten haben noch Erinnerungen an die Zeit davor. Die letzten sterben gerade in diesen Tagen, die es noch erlebt haben, in Ägypten zu sein. Und es sind nur die Kinder, die noch wissen, wir waren mal, die jetzt alt sind, die als damals Kinder waren, die noch Erinnerungen an die Zeit davor hatten, an eine Zeit mit einem festen Wohnort, mit festen Häusern und einer festen Region. Zugleich ist diese Erfahrung auch irgendwie getrübt, weil sie natürlich merken, die Zeit dort war geprägt von harter Sklaverei. Und dann, die letzten 40 Jahre in der Wüste, gab es auch viele Veränderungen, ständig neuer Wohnort. Und es ist das harte Leben mitten in der Wüste. Zugleich arrangiert man sich dann doch irgendwie wieder mit dem Umfeld. Und man kann wenigstens klar einordnen, was passiert und was man hat und nicht hat. Aber jetzt kommen sie an einen Punkt, dass es wieder vor einer fundamentalen Veränderung steht. Ein Neuaufbruch, der alles auf den Kopf steht. Es ist nun vor dem zweiten Anlauf des Einzuges in das Heilige Land. Und Gott fordert sie auf, diesen Einzug nun ganz bewusst in Angriff zu nehmen. Und ich lese uns heute deswegen als Predigttext genau aus dieser Situation, diesen zweiten Anlauf, aus dem Buch Josua Kapitel 3 ab Vers 14 bis Kapitel 4 Vers 3 und dann nochmal die letzten 4 Verse von Kapitel 4. Sie können gerne vorne an der Leinwand mitlesen. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und als die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und an den Jordan kamen und ihre Füße vorn ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über all seine Ufer getreten. Da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Seite von Zaretan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen, mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk durch den Jordan gekommen war. Als nun das Volk ganz über den Jordan gegangen war, sprach der Herr zu Josua: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer aus jedem Stamm und gebietet ihnen, hebt mitten aus dem Jordan 12 Steine auf, von der Stelle, wo die Füße der Priester stillstehen, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Lager nieder, wo ihr diese Nacht bleiben werdet. Und jetzt springen wir Vers 20. Und die 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua auf in Gilgal und sprach zu Israel: Wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr ihnen kundtun und sagen: Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan, als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hindurchgegangen wart, wie der Herr, euer Gott, am Schilfmeer getan hatte, dass er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgegangen waren. Damit alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist, und den Herrn, euren Gott, fürchten alle Zeit. Worte des lebendigen Gottes. Unser Text startet östlich des Jordans. Und es ist ganz bewusst wichtig, das vor Augen zu haben. Zuerst werden die beiden Kundschafter geschickt, und das sind hier, es gibt so dreimal, wo man in diesen Kapiteln hier merken, dass sie durch den Jordan durchziehen. Zuerst kommen die beiden Kundschafter, werden geschickt von ihrem Lager in Schittim einmal rüber nach Jericho, die bekannte Geschichte mit Rahab. Sie kommen wieder zurück, und dann soll das Volk aufbrechen, nun die rote Linie von Schittim nach Gilgal, ein Heerlager zwischen der Stadt Jericho und dem Jordan. Und die Landnahme beginnt nicht im Land selbst, sondern die Landnahme von Israel, von dem Land Kanaan, was dann später Israel heißt, beginnt östlich. Und es ist wichtig, das vor Augen zu haben, weil es ist eine Trennung zwischen östlich und westlich dem Jordan, zwischen dem nicht heiligen Land und dem heiligen Land, dem profanen Gebiet, dem allgemeinen und dem, was Gott auserwählt hat und was er vorbereitet hat für sie. Die öde Wüste und das Land, in dem Milch und Honig fließen. Geistig gesprochen, außerhalb des Bundes und das Volk und das Land innerhalb des Bundes. Außerhalb der Nachfolge und Teil der Gotteskindschaft und der Verheißung zu sein. Und es gibt eine Grenze. Es gibt nicht einen fließenden Übergang von so ein bisschen heilig zu ein bisschen mehr heilig und wieder heilig und dann heilig. Nein, es gibt eine scharfe Grenze, die zwischendrin liegt. Und diese scharfe Grenze ist der entscheidende Punkt zwischen nicht gerettet und gerettet. Und es ist hier der Jordan. Es braucht für das Volk und es braucht auch in unserem Leben eine Grenze. Es braucht eine Wegänderung, eine Umkehr, eine Reinigung, eine Absage an die Sünde, Absage an mein altes Leben, eine Absage an den Unglauben und die Schritte hin zum Glauben, zur Nachfolge, zur Gotteskindschaft, der mich gerufen hat. Und daher ist es hier eine ganz bewusste Handlung, was hier geschieht. Und wir haben im Neuen Testament ein Äquivalent dazu, nämlich wir haben dort den Wir haben dort Johannes den Täufer. Johannes der Täufer wird ins Neuen Testament vorgestellt, dass er östlich des Jordans tauft. Das heißt, was er macht ist, er geht hier wieder von westlich dem Jordan, geht hier auf die andere Seite und er ruft ja das Volk Israel, er ruft die Menschen in Jerusalem und Umgebung, die dann zurückkommen müssen und erstmal den Jordan durchqueren müssen. Und es ist eine ganz bewusste Handlung, die Johannes macht, weil er sagt, ihr Israeliten, ihr lebt vielleicht im Land der Verheißung, aber ihr seid nicht wirklich Teil des Bundes. Ihr seid nicht wirklich in der Nachfolge. Ihr müsst raus und vollzieht das am besten auch ganz praktisch mit Händen und Füßen. Nicht nur im Kopf und Gedanken, sondern kommt raus in die Wüste und macht einen Neubeginn. Johannes der Täufer ruft sie auf zur Buße, zur Umkehr, zur Reinigung und zur Taufe östlich des Jordans, dass sie dann durch den Jordan gehen, getauft werden im Jordan und dann wieder ins Land der Verheißung gehen. Was Johannes macht, ist eine Erinnerung, ein Nachvollzug von dem, was wir hier bei Josua lesen. Und es ist bis heute nötig, dieser Schritt in unserem Leben, dass wir es tun. Und es ist die Kombination von Glaube und Taufe, die wir als Menschen brauchen. Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ist für uns gekreuzigt, wie wir es eben im Nizänum auch bekannt haben. Er ist ans Kreuz von Golgatha gegangen und er hat deine und meine Schuld dort bezahlt. Und wie wir es im Lied gesungen, er hat den Zorn Gottes ertragen, den ich verdient hätte. Er hat es auf sich genommen und er ist gestorben, damit wir durch seine Wunden heil werden können. Christus hat den Platz eingenommen, der mir für meinen Ungehorsam, für meinen Unglauben, für mein Misstrauen, für meine Rebellion gegen Gott, ich verdient hätte. Er starb stellvertretend für mich und dich. Doch das ist nicht das Ende. Das Kreuz, das ist nicht der Schlusspunkt, sondern das Kreuz ist bewusst leer, weil es ist das Zeichen, dort bezahlt er, aber er ist der Sieger vom Kreuz von Golgatha. Am Ostermorgen jubelt deshalb die ganze Schöpfung mit. Der Herr ist auferstanden. Er hat gesiegt über Sünde, Tod und Teufel. Und Christus lebt. Und wir mit ihm, wenn wir an ihm glauben und getauft sind. Und deswegen ist es der Ruf des Auferstandenen, der gekreuzigt ist für dich und nun lebt und regiert, dass er ruft, komm, komm in meine Gegenwart, komm und folge du mir nach. Durch Glaube und Taufe. Wenn Gott in unserem Leben und Herzen wirkt und uns zu seinen Kindern macht, dann geschieht das erstmalig, das, was wir als Bekehrung nennen und Taufe, und immer wieder neu, durch Buße und Umkehr und durch das Gebet, wie auch im Gebet unseres Herrn, vergib mir meine Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dass wir immer wieder Neues brauchen, dass wir unserem Leben gedanklich diesen Vollzug machen, umzukehren, hin zur Barmherzigkeit Gottes und zur Gnade Gottes und Neuleben. In unserem Text haben wir ein spannendes Verhältnis von aktiv und passiv. Wir lesen es hier in Vers 14, nämlich als sie ausgezogen sind aus ihren Zelten, Gott hat sie gerufen. Gott hat sie gerufen an diesen Punkt und sagt, los geht. Aber dieser Ruf Gottes ist kein Ruf im Sinne von jetzt mach mal, spring mal. Geh mal drauf los und ich guck mal, ob ich da hinterherkomme. Es ist gerade nicht eine Verheißung, ein Gott, der dich wegschickt und sagt, erkunde mal, mal gucken, was draus wird. Sondern, und das ist das Entscheidende bei unserem Gott, wir haben einen Gott, der vorangeht. Wir haben einen lebendigen Gott, der mit uns geht. Das Volk Israel damals hat das schon die letzten 40 Jahre erlebt. 40 Jahre lang war das Besondere, dass immer Gott vorangegangen ist, am Tag durch die Wolkensäule, in der Nacht durch die Feuersäule. Und noch jetzt erleben sie es hier bei dieser wichtigen Marke, wo es vom Land des Unglaubens ins Land des Glaubens und der Verheißung geht. Dort geht er voran. Und er geht voran durch seine Bundeslade. Die Bundeslade ist das, was sie bekommen haben am Berg Sinai. Dieser goldene Kasten, innen und außen überzogen mit purem Gold. Und innen drin liegen die beiden Tafeln der 10 Gebote, die Steintafeln, die Gottes Finger geschrieben hat, steht wörtlich so drin, Gottes Finger hat sie geschrieben, ins Stein hineingeschrieben. Diese beiden Tafeln des Bundes, die Gott Mose am Berg Sinai gegeben hat, liegen da drin. Es ist Aarons grünender Stab und es ist ein Krug von Manna, wo sie merken, Gott hat uns versorgt auf dieser Reise. Die liegen da drin. Und in diesem goldenen Kasten ist aber nicht nur ein Ort der Erinnerung. Ja, das sind drei Elemente der Erinnerung. Aber das Besondere an der Bundeslade ist, oben dieser Deckel. Ein goldener Deckel mit zwei Cherubin-Engeln, die sich verneigen. Und in der Mitte ist das Heiligste. Was hier bewusst nicht zu sehen ist. Denn Gott hat verheißen, hier auf der Bundeslade, mitten auf dem Deckel, zwischen den Cherubinen, da offenbare ich mich dir. Dort bin ich gegenwärtig, dort throne ich. Die Bundeslade war das sichtbare Abbild. Gott thront dort, zwischen den Engeln, umgeben von seinen Engeln. Dort thront er inmitten seines Volkes, inmitten von uns. Und wenn nun das Volk hier steht und die Anweisung ist, dass sie in das neue Land geben sollen, ist das Besondere, dass Gott sagt, nicht geht ihr voran, sondern Gott sagt, ich gehe voran. Ich schicke dich nicht in eine ungewisse Zukunft. Ich gehe voran, vor dir her. In Vers 14 lesen wir hier, dass Gott sagt, komm, folge du mir nach. Bei Vers 14, die Bundeslade wird vor dem Volk hergetragen. Wir gehen Gott hinterher. Wir haben es in einem Lied aus dem 17. Jahrhundert von Paul Gerhardt, Befiehl du deine Wege. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Weil Gott der ist, der vorangeht, deswegen zeigt er dir den Weg und du kannst ihm vertrauensvoll hinterhergehen. Du musst nicht die nächsten 10 Schritte kennen, aller Veränderungen, die auf dich zukommen. Du kannst sie gar nicht wissen. Es reicht, wenn wir auf den lebendigen Herrn und Gott blicken. Der, der vor dir geht. Halte deinen Blick auf ihn ausgerichtet. Der Meister geht voran. Und wir folgen ihm. Aber hier in unserem Text ist auch im richtigen Moment nicht zu laufen, stillzustehen, zu schauen und zu warten. Und nicht blind drauf loszugehen. Wir haben es schon bei 2. Mose 14, dass dort schon Gott durch Mose gesagt hat, fürchtet euch nicht, nächste Folie. Und fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil. Fürchtet euch nicht und steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute sehen werdet, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ihr werdet stille sein. Im richtigen Moment nicht zu handeln. Das ist die große Kunst. Nicht in Aktivismus zu verfallen, und was soll ich jetzt tun? Sondern das tiefe Vertrauen, Gott geht voran. Und ich schweige und werde stille. Und ich blicke auf meinen Herrn. Das Gleiche haben wir hier, die levitischen Priester mit der Bundeslade. Erst, sie sollen hineinlaufen in den Jordan. Und erst als sie dort stehen und die mit den Bundeslade im Wasser stehen, erst dann sehen wir, wie das Wasser hinten anfängt, sich aufzutürmen wie ein großer Wall, wie eine große Mauer und gestaut wird. Und das Wasser im Flussbett fließt weg. Erst als sie stillstehen und das Volk stillsteht und staunt, wann ist es vielleicht bei dir dran, stille zu werden, auf den Herrn zu blicken und zu sagen, Herr, nicht ich, sondern du handelst. Vielleicht auch das Flehen, Herr, ich will stille werden und vertrauen, handle du. Denn es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch seinen Geist, spricht Gott der Herr. Und dass es hier nicht einfach nur ist, okay, das Wasser ist vielleicht eh schon ausgetrocknet, es ist ja Sommerzeit oder sowas, wird bewusst in Vers 15 hervorgehoben, dass in Vers 15 gesagt wird, ist der Jordan hatte gerade Hochwasser. Es ist gerade Erntezeit und der Jordan hatte Hochwasser. Also ist es nicht so ein trockenes Flussbett, was er, da hat jemand ein Steinchen reingeworfen und dann hat es sich aufgestaut. Nein, der Jordan ist gerade über die Ufer getreten. Der Jordan kann in manchen Phasen sehr wenig Wasser haben und er kann in manchen Phasen richtig viel Wasser haben. Und hier hat er eigentlich richtig viel Wasser, was zeigt, Gott hat wirklich eingegriffen. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der ist der souveräne Schöpfer und Erhalter seiner Schöpfung. Das Volk hört den Ruf Gottes und ist gehorsam und steht still. Und es staunt und betet Gott an. Was dann kommt, ist nicht nur Erinnerung oder Erinnerung ohne Nostalgie. Es ist keine Nostalgie, was jetzt ist. Ach, vielleicht kennen Sie das so, dieses Zurückdenken. Ach, früher war alles besser. Damals. Und dann ist es egal, ob man 20 ist. Also unsere Bibelschüler habe ich immer wieder gesagt, ja, früher war es besser. Und ich denke mir so, hey, du bist 20. Was ist denn dein Früher? Aber anscheinend ist das irgendwie in uns drin, dass wir immer denken, früher war alles irgendwie besser. Ja, es verklärt sich so manches früher. Was Gott von uns will, ist eine Erinnerungskultur ohne Nostalgie. Keine leere Nostalgie zu machen. Und das ist vielleicht jetzt hier eine gute Nachricht für alle, die sagen, ah, in der Schrift und im predigen Gemeinde ist es oft so kopflastig. Es ist dann irgendwie so, ja, so wenig praktisch. Dann habe ich hier für alle Pragmatiker unter uns eine gute Nachricht. Denn Gott gibt ganz konkrete Anweisungen. Nicht, geh den Grünhang hier entfernen, das auch. Sondern Gott sagt, bau etwas. Bau etwas. Wir lesen es hier in den nächsten Versen. Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer aus jedem Stamm ein und gebietet ihnen, hebt mitten aus dem Jordan 12 Steine auf von der Stelle, wo die Füße der Priester stillstehen und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Lager nieder, wo ihr die Nacht verbringen werdet. Es sollen 12 Steine sein. Keine so kleinen Steinchen, wie hier auf dem Kirchvorplatz ist. Keine kleinen Kieselsteinchen, sondern es sollen richtige Steine sein. Richtige Brummersteine. 12 Steine von 12 Männern. Aus jedem der 12 Stämme Israels einer. So wie im Neuen Testament 12 Jünger. Sinnbildlich für die 12, für die ganze Zahl der Gemeinde im Neuen Testament. Aber nicht bewusst werden hier keine Namen namentlich genannt. Es sind bewusst namenlose Männer, weil sie stellvertretend stehen für das ganze Volk. Stellvertretend stehen für alle der Gemeinde, des Volkes Gottes. Und jeder soll einen Stein holen, möglichst groß, möglichst mächtig, sodass man ihn gerade so noch tragen kann. Aus dem trockenen Flussbett und sie sollen draußen aufgebaut werden zu einem großen Steinmal. Ein großes Denkmal soll gebaut werden. Es sind Erinnerungssteine, Gedenksteine. Und dabei geht es eben nicht um eine bloße Nostalgie, dass spätere Generationen denken, ach, guck mal, früher hat Gott noch Wunder getan. Früher war es alles besser. Nein, es geht um eine lebendige Erinnerung, die uns aufgrund der Erinnerung hoffnungsvoll nach vorne blicken lässt. Die gelernt hat, wenn Gott so an uns gehandelt hat, wenn Gott so in meinem Leben gehandelt hat, dann kann ich voller Freude und voller Hoffnung nach vorne gehen und wissen, Gott handelt wieder. Denn Gott ist mächtig und Gottes Wort ist lebendig und Gottes Verheißung ist real. Und Gott ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Es geht um unsere Hoffnung und um unsere Zukunftsperspektive, die so schnell eingetrübt wird, weil es so viel ist in unserem Leben, in der großen Welt, in Politik und in meinem persönlichen Leben gibt es so viel, was uns immer wieder Hoffnung rauben möchte. Und gerade deswegen ist eine wirkliche Erinnerung das Gegenmittel gegen diese Depression. Ein sichtbares Symbol, das hat Gott getan. Nostalgie wäre ein reines Zurückgehen. 90er Revival Partys. Oder das Zurückgehen an den Urlaubsort, wo man zum ersten Mal vielleicht als Paar Urlaub gemacht hat. Oder vielleicht ins Elternhaus zu gehen und dort in den Lieblingsort, wo man als Kind war. Das ist schön und vielleicht kommt man da doch hin und denkt, ach, hier war ich früher mal. Und trotzdem merkt man, es hat sich was verändert. Es lässt sich nicht wiederherstellen von damals. Ich habe mich verändert. Die Umgebung hat sich verändert. Das Leben ist weitergegangen. Was sich aber nicht verändert, ist der lebendige Gott, der von diesem Moment an bis heute der gleiche ist und mich an die Hand genommen hat und mitgeht. Und deswegen geht es nach vorne zu blicken auf die Bundeslade. Gott, der vorangeht und von dieser Erinnerung zu leben. Was sind deine Gedenksteine? Was sind deine Gedenkorte? Ein Symbol, was du vielleicht aufbauen kannst oder sollst. Etwas, wo Gott seine Macht und seine Herrlichkeit, seine Gnade in deinem Leben gezeigt hat. Wo ist was, wo ihr als Kirchen meine gemeinsam aufbauen könnt und sagt, hier hat Gott gehandelt, heute in unseren Tagen und wir wollen uns daran erinnern. Als Gemeinde, als Familie und als Einzelne etwas aufzubauen, sichtbar, handfest. Es muss nicht für die Ewigkeit sein. Es kann ein Steinmal sein, was für eine Generation und zwei Generationen hält. Aber was eine Erinnerung, als eine Hoffnungserinnerung festhält. Und das, eine Erinnerung, hat nämlich den Ziel, dass es dich sprachfähig macht. Sprachfähig sein und Neugier fördern. Ein solches Steinmal soll ein Zeugnis geben und soll Neugierde wecken. In Vers 21 lesen wir hier, wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen. Also es geht nicht um ein Steinmal, es geht hauptsächlich darum, was irgendetwas, was auch Aufmerksamkeit erregt und etwas, was neugierig macht. Deswegen auch daran merken wir, das muss ein Riesensteinhaufen gewesen sein. Was, wo Leute gefragt haben, hey, was ist denn hier passiert? Was war denn hier los? Dass die Kinder neugierig werden und fragen. Ein Ort, wofür Gottes Dasein spricht. Hier war Gott gegenwärtig. Im Hebräischen haben wir hier in Vers 3 ein Sprachbild oder so eine bewusste sprachliche Besonderheit, ein Wortspiel mit drin. Nämlich diese Steine, steht in Vers 3, sie ruhen im Flussbett. In einem Flussbett sind selten die Steine ruhig. Meistens fließt da was um sie rum. Aber so ist unser Leben ganz oft. Unser Leben ist wie ein Stein mitten im Fluss und um uns herum ist alles am Strömen. Und manchmal fühlt man sich auch am Abend so und denkt sich, heute ist ganz schön viel an mir vorbeigeflossen. Und so geht es den Steinen auch. Sie suchen eine Ruhe inmitten des Treibens des Alltags. Und was dann geschehen ist, diese Steine werden genommen und werden ins Nachtlager. Hier am Ende legt sie in dem Lager nieder, wo sie die Nacht bleiben werden. Sie kommen ins Nachtlager, an einen Ruheplatz. Und das ist genau das, was wir in der Schriftlesung hatten, Hebräer 3 und 4. Das ist die Sehnsucht des Volkes Gottes im alten Bund bis heute ist zu uns heute. Die Sehnsucht nach der Ruhe Gottes. Nach der Ruhe in Gottes Gegenwart. Und ich merke, ich habe diese Sehnsucht nach Ruhe Gottes, aber ich merke, ich bin noch nicht in dieser Ruhe angekommen. Ich merke, ich bin oft noch an diesem Ort, wo es fließt und treibt und wild ist. Und zugleich diese Verheißung der ewigen Ruhe, es gibt sie. Es gibt die Verheißung. Und ich kann punktuell schon mal in dieses Nachtlager eintauchen. In Gottes Gegenwart zur Ruhe kommen, im Gottesdienst, in meiner stillen Zeit in Gottes Gegenwart und merken, ja, er führt mich in die Ruhe, bevor ich gleich wieder ins Wasser gehe. Auch du bist ein Stein. Im 1. Petrusbrief schreibt das der Jünger Jesu. Und auch ihr als lebendige Steine seid auferbaut zu einem geistlichen Haus, zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Du bist ein solcher Stein, der aufgebaut ist und der aufgebaut werden soll als ein Gedenkstein. In der Mitte des Treibens dieser Welt bist du ein Stein, der lebendig zusammengebaut wird mit den anderen Steinen, die hier sind. Und ihr sollt euch gemeinsam als Gemeinde auferbaut werden zu einem Gedenkstein, als ein Wegweiser, eine Tafel, die hinweist auf den lebendigen Gott, was Gott getan hat in dieser Welt, was er getan hat in dieser Kirchengemeinde über Jahrzehnten hinweg, was er getan hat in deinem Leben und als Hoffnung für Truppach und Seebach und Siegen und über uns hinaus, dass Gott weiter handeln wird. Du bist Teil dieses geistlichen Hauses, auferbaut. Und Petrus schreibt das hier nicht als Option. Überleg mal, ob du ein Steinchen bist, was aufgebaut werden könnte. Nein, er sagt es als Fakt. Du bist ein Stein. Du bist ein Wegweiser, wenn du lebendiges Kind Gottes bist. Und bei Josua werden dann schon die Ersten genannt, an denen wir Zeugnis geben sollen. Wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen. Und es ist spannend, dass hier besondererweise die Väter angesprochen werden. Von daher, ihr lieben Männer und Väter, ich kenne das nur zu gut, dass ich die Verantwortung in Gefahr bin, meine Frau abzugeben. Ich kenne Adam in mir, dass ich lieber meine Eva Judith sprechen lasse und selbst schweigsam bin. Aber die Verantwortung ist besondererweise von uns gegeben, sprachfähig zu sein, Verantwortung zu übernehmen und sprachfähig zu werden. Diese Ermahnung richtet sich hier besonders an uns Männer, dass wir es nicht einfach abtreten an die Frauen. Und zugleich ist es für uns alle, geistliche Eltern zu werden, weiterzugeben, zu teilen. Und angefangen bei unseren Nächsten, bei unseren Nachbarn, Freunden und bei unseren ersten Nächsten, die Kinder, die Gott uns anvertraut hat, vor allem solange sie noch klein sind, haben wir eine besondere Chance, sie zu prägen und es weiterzugeben. Und das, was Eltern ihre Kinder lehren sollen und das, was wir als Gemeinde und als Christen unseren Nächsten weitergeben sollen, ist, wir sollen sie lehren, die Furcht des Herrn, wie es am Schluss hier heißt im Vers. Die Furcht des Herrn, auch das Buch der Sprüche beginnt so. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Mit der Furcht des Herrn beginnt die Weisheit. Das ist auch, wenn wir bald nächste Woche auf den Tag der Deutschen Einheit gehen, das ist auch das Besondere in unserem Grundgesetz. Weshalb es auch dort am Anfang auch steht. In Verantwortung vor Gott und den Menschen. Wenn wir diese Gottesfurcht verlieren, dann geht unser Land, unsere Länder, unsere Nation verlieren den entscheidenden Anker, der uns gründet in Gott und in der Verantwortung vor ihm. Ehrfurcht vor Gott zu haben, ist der Anfang der Weisheit. Gott Gott sein zu lassen und zu wissen, wer ich bin. Zu wissen, dass er der einzig wahre Gott ist. Und das Ganze sollen wir nicht einfach nur so weitergeben. Nicht einfach nur das ihnen weitergeben, sondern die Kinder sollen neugierig werden. Wir sollen unsere Kinder Lust und Neugier machen auf Gott. Und dass wir ihnen das weitergeben, so dass sie Fragen kommen, wie es hier dann auch heißt, was bedeuten diese Steine? Also dass sie Lust haben. Das heißt, Kindern täglich aus der Bibel vorzulesen und nicht einfach nur runterzurattern, sondern ihnen das spannend zu erzählen. Spannend ihnen zu erzählen aus Gottes Wort. Spannend sie mit hineinzunehmen, Neugier zu machen, an Orte zu fahren, wo Gott gehandelt hat und zu zeigen, hey, guck mal, was Gott gemacht hat. Oder auf die Möglichkeiten, die wir haben, in der Schöpfung zu nutzen und auf sie hinzuweisen, das ist der lebendige Gott, der handelt und regiert. Wir sollen unserem Nächsten, von unseren Kindern bis zu unseren Nachbarn und Freunden weitergeben, was Gott getan hat. In unserem Leben und der großen Weltgeschichte. Und das kann ganz konkret sein an meinem persönlichen Gedenksteinhaufen, wo ich gebaut habe, wo du vielleicht baust und sagst, okay, hier ist ein sichtbares Zeichen, oder sagst, das hat Gott gehandelt. Das, falls dir das aber schwerfällt, das in Worte zu packen und anderen weiterzugeben, gerade deswegen ist es eine Hilfe, dass wir die Geschichte Gottes, die wesentlichen Punkte zusammenbekommen haben. Und das merken wir hier in Vers 22 und 23, als sie gefragt haben, was bedeuten diese Steine? Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan. Und dann, als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart, wie der Herr, euer Gott, am Schilfmeer getan hatte, dass er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgegangen waren. Es war ja kaum einer dabei. Und wenn man sich das sprachlich anschaut vom Hebräischen, wird deutlich, was hier gemacht wird, ist ein Bekenntnis, ein Bekenntnistext. Die nächsten Generationen waren ja auch nicht dabei, weder beim Schilfmeer noch beim Jordan. Und heute ist keiner von uns dabei gewesen beim Schilfmeerdurchzug, bei Mose oder beim Jordan-Durchzug mit Josua. Sie sprechen ein Bekenntnis. Und wem es schwerfällt, mit persönlich seine eigene Glaubensgeschichte zu erzählen, der kann ein Bekenntnis ablegen, was wir haben, ein Glaubensbekenntnis. Und wir haben heute bewusst das Nizänum auch gesprochen, weil beim Apostolikum geht es vielleicht manchmal so, ja, das hat man gelernt, die Konfirmanden müssen es vielleicht auch auswendig lernen und es ist manchmal so, vielleicht für manche nicht immer so ganz voller Freude, das auswendig zu lernen. Aber wenn man regelmäßig in den Gottesdienst kommt, merkt man, naja, man spricht das ja immer. Und wenn man dann eine Variation drin hat, wie dem Nizänum, Elia, mein Sohn, der dabei ist, er kann das Apostolikum, er hat mich direkt gefragt, Papa, das war doch irgendwie anders. Genau. Plötzlich werde ich vielleicht mal neu aufmerksam und merke, ah, okay, was sag ich dort eigentlich? Dass es nicht einfach nur ein totes und leeres Bekenntnis ist, sondern dass ich merke, was bekenne ich dort? Was spreche ich dort? Und dann zu entdecken, was für ein Riesenschatz ist es, ein solches Glaubensbekenntnis auswendig zu können und zu wissen, was bekenne ich vor meinem Nächsten, vor meinen Kindern, vor unseren Nachbarn und Freunden in der Stadt. Was bekennen wir zu sagen, ja, wir glauben an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, wahrer Gott von wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, für uns gekreuzigt. Hier geht es eben nicht darum, eine tote Liturgie weiterzugeben, sondern es geht darum, eine brennende Glaubensfackel anzuzünden und einen Nächsten weiterzureichen. Wie beim Lauf von Olympia, dass eine Fackel die nächste entzündet. Eine Generation gibt ein brennendes Feuer des Glaubens an die nächste weiter. Und die Glaubensbekenntnisse sind bewusst das Zeichen, das hat Gott getan. Und das Nizänum, dieses Jahr ein besonderes Jubiläum, 1700 Jahre. Seit 1700 Jahren haben wir in diesem Jahr das Jubiläum, wird diese Fackel weitergegeben. Von Generation zu Generation. Bis zu uns heute. Und wer sagt, auch das ist irgendwie zu lang oder zu kompliziert, für den habe ich einen letzten Vorschlag, nämlich den New City Katechismus. Gibt es kostenlos auch als App zum Runterladen oder als Buch. Bewusst mit 52 Fragen und 52 Antworten. Ganz kurz als Erwachsenenvariante und als Kindervariante. 52 für jede Woche ein, wie der Wochenvers, der Wochenspruch, wo man in 52 Wochen einmal durchgeht, die wesentlichsten Dinge des Glaubens zu lernen. Und die Kindervariante ist wirklich einfach und kurz. Es startet mit, so, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich nicht mir selbst gehöre, sondern meinem Gott. Und wenn Kinder diese Wahrheit lernen und wenn ich diese Wahrheit lerne und glaube, das ist für diese Woche genug und die nächste Woche ergänzt sich's. Auch das sind hilfreiche Tools, um zu merken, Glaube weiterzugeben. Mit den Bekenntnissen, mit dem Katechismus und mit meinen Gedenksteinen, die ich aufbaue. Das Volk bricht auf. Du brichst auf. Jede Woche neu, in den Herbst der Reform, in den Herbst der Veränderung, vielleicht in eine ungewisse Zukunft, die bei dir persönlich ansteht. Aber sie ist für dich ungewiss. Nicht für den allmächtigen Gott, der vorangeht. Und der lebendige Gott gibt dir ein festes Fundament mit seinem Wort, der Heiligen Schrift und mit den Bekenntnissen und mit dem, was er gehandelt hat in der Geschichte und Gegenwart. Und Gott geht voran. Er geht und du darfst entspannt hinterherlaufen, aufbrechen im Wissen, er ist der Sieger. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Amen.
Lasst uns bitte, wem es möglich ist, zur Fürbitte aufstehen. Himmlischer Vater, wir treten nun vor dich mit unserem Dank, unseren Bitten und Fürbitten, mit all unseren Gedanken, Gefühlen, Wünschen, Träumen, mit all unserem Sein. Herr, du kennst unser Herz, kennst unser Innerstes, kennst unser Versagen, unsere Zweifeln, unsere Sünden. Kennst uns dort, wo wir einfach immer wieder scheitern, wo wir nicht nach dir und deinem Wort leben, wo wir Menschliches und Weltliches dir vorziehen. Und dennoch lädst du uns jeden Tag ein, an deinem Tisch zu sitzen und mit dir Gemeinschaft zu haben. Schenk uns ein Herz, das dieses Geschenk annimmt, und gleichzeitig ein Herz, das deine verändernde Gnade mit jedem Tag mehr aufnimmt und annimmt. Hilf uns, Herr, deine Vergebung anzunehmen und auch deine Vergebung, die uns widerfahren ist, weiterzugeben. Wenn wir sagen, wir wollen, dass du gegenwärtig bist, dann lass uns auch in der Gegenwart leben und Vergangenes verzeihen und durch Vergebung auf das Recht der Wiedergutmachung verzichten. Schenk uns Frieden, Herr. Frieden in unseren Familien, in unseren Ehen, Freundschaften und Beziehungen. Frieden in uns und mit den Situationen und Umständen, die uns bewegen, belasten und Sorge bereiten. Du hast gesagt, dass du nicht von jeder Situation, aber sicher in jeder Situation freimachen kannst und willst. Und dafür danken wir dir. Lass uns weniger unseren Gefühlen und Gedanken glauben, sondern deinem heiligen Wort und deiner Wahrheit. Vater, segne du deine Gemeinde, jeden Einzelnen hier, jeden, der dich sucht, dass er dich findet. Segne den Tag, lass den Sonntag einen wirklichen Sabbat sein, dir zur Ehre und uns zur Stärkung. Und alles, was uns bewegt, alles, was wir nicht in der Lage sind, in Worte zu fassen, beten wir gemeinsam in dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so stellen wir uns gemeinsam unter den Segen Gottes. Es segne dich Gott, der allmächtige Vater. Er, der dich erschaffen hat und bestimmt hat zur Gemeinschaft mit ihm. Er, der dich liebt und der Sehnsucht hat nach dir. Es segne dich Gott, der Sohn Jesus Christus, der Herr und Erlöser. Er, der für dich gestorben ist. Er, der die Ketten gesprengt hat, der Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Er, dein Erlöser. Und es segne dich Gott, der Heilige Geist. Er, der in dir lebt und in dir wirkt. Er, der dir immer wieder neu die Augen auftun möchte, des Augens, des Herzens, Augen des Verstandes für den Vater und den Sohn. Und er, der dich sendet und der dich gebrauchen möchte als Werkzeug des Glaubens und der Nachfolge und der dich zum Botschafter macht, der Gnade und des Evangeliums in dieser Welt. Es segne dich, der Dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.